SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Werner Bartens ist Mediziner, Wissenschaftsjournalist, leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München, Autor zahlreicher Bücher. Das neue Buch behandelt die Frage, welche Therapien sinnvoll sind und welche nicht. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke schön.
Wenn wir mit Corona anfangen, die 100.000 der Zahl ist überschritten worden. Was macht Ihnen aktuell am meisten Sorge?
Am meisten Sorge macht mir, dass erstens die Politik, jetzt auch die Ampelkoalition, die Politik ist ja immer eine blöde Verallgemeinerung, aber dass auch die Ampelkoalition jetzt sehr hasenfüßig nur entsprechende Schritte gestern in dem Koalitionsvertrag verkündet hat zur Eindämmung, zum Kampf gegen die Pandemie. Das ist irgendwie eigentlich zu wenig. Dann natürlich auch die Uneinsichtigkeit der Leute, die immer noch nicht geimpft sind. Das ist irgendwie eine absurde Geschichte jetzt. Also ich frage mich, was noch passieren muss.
Diese Frage hat auch der Bundespräsident vor ein paar Tagen gestellt. Die Situation auf den Intensivstationen sieht wie aus in Deutschland?
Ja, ich habe die letzten Tage mit vielen Intensivmedizinern und Notaufnahmeärzten gesprochen. Die wissen auch nicht mehr, was sie tun sollen. Die sagen, das Schlimme ist, dass man irgendwie stundenlang telefoniert, um Bett zu bekommen. Also die versuchen, das ist sozusagen die positive Botschaft im Schlimmen, die sagen, die Akutversorgung in der Notaufnahme, also wenn jetzt jemand mit Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt, die können wir ganz oft noch gewährleisten. Aber dann für die ein Bett zu bekommen, das ist extrem schwierig. Also es muss jetzt keiner Angst haben, so die Aussage, dass er nicht versorgt wird, wenn was passiert, akut. Aber es ist halt einfach, die Krankenwagen fehlen, die Bettenverlegung ist schwierig und auf Intensiv, die Leute kommen später hin, weil es so lange dauert, bis ein Bett frei ist.
Ja.
Und auch die Intensivpatienten, und da rede ich nicht nur von Covid, sondern auch von anderen Patienten, die werden zum Teil früher wieder entlassen, weil man die Betten braucht. Die kommen auf Normalstationen und eigentlich würde man sie gerne noch auf intensiven Tage überwachen länger. Also das ist sozusagen jetzt schon Leid und auch Tod vermeidbar durch diese Überlastung. Und es ist ja nicht, das ärgert mich auch immer, wenn es heißt, da fehlen Betten. Es fehlt natürlich Personal. Die Betten sind, Geräte sind genügend da, Beatmungsgeräte und Intensivbetten. Die Menschen, die das bedienen, die Kranken betreuen, die fehlen.
Gibt es, Herr Bartens, verlässliche Zahlen, wie viele Menschen auf den Intensivstationen geimpft und wie viele ungeimpft sind in Deutschland?
Man weiß das von den Covid-Kranken, die wegen Covid im Krankenhaus sind, dass das zu 90% Ungeimpfte sind, 90-88% und nur 10-15% Geimpfte sind, also diese sogenannten Impfdurchbrüche. Das ist jetzt, sind häufig dann ältere Leute, bei denen die Impfung schon im Januar oder im Februar war, wo es also 10-11 Monate her ist. Und ein Bild möchte ich gerne dazu noch nennen, wenn man jetzt sagt, naja, die Impfung bringt ja nichts, also die Skeptiker und Zweifler. Das ist Unsinn. Das Bild, was dazu passt, ist, wenn 100% aller Menschen Winterreifen haben, dann werden auch alle Unfälle im Winter mit Winterreifen passieren. Das heißt aber nicht, dass Winterreifen Quatsch sind oder nichts bringen. Sie schützen. Und genauso ist das mit der Impfung. In dem Moment, wo die Impfquote steigt, da sind wir jetzt bei 68%, ist auch klar, dass der Anteil derer, die trotz Impfung ins Krankenhaus müssen, zunimmt.
Es ist in den letzten Tagen auch darüber gesprochen und berichtet worden, dass die Wut der Ärzte, der Ärztinnen, des Pflegepersonals auf die Ungeimpften, wie soll ich es formulieren, am Wachsen sei. Ist das auch Ihr Eindruck nach den Gesprächen mit diesen Leuten?
Ja, wobei es natürlich so eine medizinethische Regel gibt. Ich behandle Raucher wie Nichtraucher, Fallschirmspringer wie Nicht-Fallschirmspringer und eben auch Geimpfte und Ungeimpfte. Also ich mache keinen Unterschied und frage nicht nach Schuld in der Medizin. Und ich höre einen großen Unterschied, dass Ärzte sagen noch, ja, das muss man trennen, aber gerade Pflegepersonal, was den Menschen auch körperlich sehr nah ist, was die umlagern muss, was die denen sozusagen körpernahe Dienstleistung, wie es immer so bürokratisch heißt, macht, die dann zum Teil auch angepflaumt werden, selbst wenn Menschen auf Intensivstationen sind, Ungeimpfte, die sich dann wehren und das Gefühl haben, es werden Experimente mit denen gemacht. Also sie geben alles, sie helfen, sie machen und dann werden sie noch beschimpft von Leuten, die sich nicht haben impfen lassen und damit auch das Pflegepersonal gefährden.
Die Argumente der Impfgegner oder der Impfskeptiker, da gibt es die Ängstlichen, Herr Bartens, die sagen, ich habe schwere Allergien, ich habe schwere Vorerkrankungen und ich lasse mich deshalb nicht impfen. Was würden Sie diesen Leuten entgegnen?
Vorab, das sind keine Argumente, sondern das sind Falschinformationen. Gerade die sagen, sie haben Vorerkrankungen oder schwere Allergien, gerade die sollten geimpft werden. Es gibt nur eine einzige Indikation gegen die Impfung und das ist, wenn man gegen einen sehr selten Allergie auslösenden Inhaltsstoff dieser Impfung allergisch ist. Also gerade die mit Vorerkrankungen, da wird empfohlen, dass sie sich impfen lassen.
Ja, dann gibt es Leute, die sagen, die Impfungen sind nicht sicher, die Entwicklungszeit für die neuen Impfstoffe seien viel zu kurz.
Ein Irrtum, es gab schon vorher mRNA-Impfstoffe, die sind also nicht ganz neu. Außerdem sind jetzt mehr als 7 Milliarden Dosen weltweit verspritzt worden. Keine Impfung ist so genau, was die Nebenwirkungen und Folgen angeht, dokumentiert worden. Nur deswegen weiß man von diesen Herzmuskelentzündungen, die in der Größenordnung von 1 zu 30.000, 1 zu 40.000, also 2 bis 3 von 100.000 bekommen das. Das ist weniger als bei anderen vergleichbaren Impfungen. Also nichts ist so sicher wie diese Impfung.
Wenn Sie diesen mRNA-Impfstoff ansprechen. Die große Sorge ist ja nach wie vor bei manchen Menschen zumindest, dass dieser Impfstoff das genetische Programm des Menschen stört oder beschädigt.
Biologie 10. 11. Klasse, es ist mRNA, die geht nicht in den Zellkern, es wird nicht ins Erbgut integriert, die ist kurz in der Zelle drin, aber nicht im Zellkern, wo die Erbsubstanz sitzt, wird dann nach wenigen Tagen und Wochen wieder komplett aus dem Körper eliminiert.
Nächstes Argument in Anführungsstrichen oder der nächste Vorhalt derer, die skeptisch sind, die Impfungen wirken überhaupt nicht richtig, weil wir diese Tausenden von Impfdurchbrüchen haben.
Ich habe es mit den Winterreifen schon gesagt, in dem Moment, wo der Anteil der Geimpften steigt, ist auch klar, dass einige von denen trotzdem infiziert werden oder trotzdem krank werden. Wichtiger Punkt, wovor will ich geschützt werden? Vor Erkältungssymptomen oder vor schwerem Verlauf? Und vor schwerem Verlauf schützt die Impfung auch nach einigen Monaten übrigens noch immer zu 70, 80, am Anfang zu 90%. Das sieht man auch aus Inzidenzen, Ungeimpfte um die 2000 in Sachsen beispielsweise oder 2500, Geimpfte unter 100. Also der Schutz ist mindestens um den Faktor 10 besser.
Gibt es verlässliche Zahlen darüber, wie viele doppelt Geimpfte dann auch wirklich nicht nur geschützt sind, sondern im Gegenteil dann auch dieser Impfdurchbruch bei denen passiert?
Die Quote ist jetzt bei 0,3%. Es sind fast 60 Millionen Menschen in Deutschland geimpft. Ich glaube, wir sind hier vollständig geimpft. Es sind jetzt, glaube ich, 58 Millionen. Und die Impfdurchbrüche, die dokumentierten, sind bei 200.000, 300.000. Nehmen wir eine Dunkelziffer, doppelt so viel dazu, unter 1%. Aber am Anfang hieß es ja auch Wirksamkeit um die 90%. Also insofern hat ja niemand 100% Schutz versprochen. Aber der Schutz ist trotzdem da. Stichwort Winterreifen. Ich bin sicherer, aber es hindert mich nicht daran, dass ich eventuell trotzdem einen Unfall habe.
Der den Impfdurchbruch hat, ist der wie der Nicht-Geimpfte eine Gefahr für andere Menschen, was die Viruslast angeht?
Deutlich weniger. Er hat kurz auch eine hohe Viruslast, aber er ist maximal ungefähr 3 Tage ansteckend. Ein Nicht-Geimpfter, der sich infiziert, ist 7 oder 8 oder 9 Tage ansteckend. Also das Infektionsrisiko ist deutlich geringer für die anderen und das eigene Risiko ist auch massiv geringer für einen schweren Verlauf.
Leute, mit unserem Gast Werner Bartens, der seit vielen Jahren für die Süddeutsche Zeitung in München arbeitet und schreibt und auch seit wann in München lebt?
Seit 2005.
Davor Freiburg.
Genau.
Zwei schöne Städte in Deutschland.
Kann man so sagen.
München und Freiburg. Jetzt also Corona, ein Thema, das die Leute nach wie vor umtreibt. Wir haben auch viele Meldungen bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern, die beispielsweise dann auch fragen, haben der Gestalt, ob es denn tatsächlich erwiesen sei, dass eine Impfung nicht unfruchtbar macht.
Ist es. Das ist irgendwie leider auch einer dieser Internetmythen, die kursieren, weil es gibt eine minimale Ähnlichkeit zwischen einem Plazenta-Eiweißstoff und dem Spike-Protein-Baustein, aber die ist sozusagen im Bereich von 0, irgendwas Prozent. Und allein aufgrund von dieser Ähnlichkeit wurde mal spekuliert, dass sich da Antikörper bilden. Das ist bei einer so geringen Ähnlichkeit völlig ausgeschlossen. Man weiß auch, das hat sozusagen jetzt die Lebenswirklichkeit gezeigt, dass in dieser Zeit ja wahnsinnig viele Geimpfte schwanger geworden sind, dass Schwangere umgekehrt geimpft worden sind und dass das alles, also das ist sozusagen ein Mythos, ein Glaube und indem wir drüber reden, werden viele schon wieder denken, ach, da war doch irgendwas. Nein, da ist nichts. Es gibt keinen medizinisch begründbaren Zusammenhang und es gibt keinen Beleg aus der Wirklichkeit.
Es gibt, um das nochmal zu wiederholen, weil es hier bei uns auch nochmal aufgeploppt ist, kein Beleg dafür, dass eine Impfung ein ungeborenes Kind im Mutterleib schädigt.
Im Gegenteil, man weiß, dass die Erkrankung mit einem zigfach höheren Risiko einhergeht. Deswegen ist die Impfung für Schwangere ja auch empfohlen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche dunklen Mächte den Menschen schaden wollen, sondern die Überlegung, das ist ja immer die Abwägung, wie hoch ist der potenzielle Nutzen, in Klammern sehr hoch, wenn eine Schwangere Covid bekommt, ist nämlich das Risiko für sie, wie für das Ungeborene, deutlich höher für Fehlgeburten, für Behinderungen, für Komplikationen während der Geburt, für schwere Verläufe, als wenn sie geimpft ist. Bei der Impfung hat man keine Veränderung im Vergleich zu Nichtschwangeren gesehen, okay. Also dass die mehr Probleme haben. Oder
eine Hörerin schreibt, ihr Mann hat eine schwere Autoimmunerkrankung und bekommt von seinem Arzt keine Impfbefreiung.
Er müsste auch eigentlich keine Impfbefreiung bekommen, weil ich vorhin schon gesagt habe, die einzige Kontraindikation, also das Einzige, was gegen eine Impfung spricht, ist eigentlich eine extrem seltene Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe der Impfung. Aber das ist im 0,0-Promille-Bereich. Und gerade wenn er erkrankt ist, wenn sein Immunsystem angegriffen ist, dann spricht das dafür, dass er sich impfen lässt. Also diese vielen genannten allgemeinen Allergien oder anderen Erkrankungen sind kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Im Gegenteil, sie sprechen dafür, die Impfung wahrzunehmen.
Dann eine Geschichte, die Sie vermutlich auch nicht zum ersten Mal jetzt hören werden. Ich bin 30 Jahre alt, ich bin sehr sportlich, ich gehe dreimal die Woche joggen. Ich habe ein hervorragendes Immunsystem, das mit einem Corona-Erreger in jedem Fall gut klarkommt.
Das ist Unsinn. Schön, wenn der Mensch Sport macht und fit ist und sich auf sein Immunsystem verlässt. Es ist diese Statistik, die zeigt, es ist nicht nur der sozusagen schwache, immungeschwächte, dicke Alte, der krank wird, sondern es sind eben auch manchmal Leute, die früher Leistungssport gemacht haben, die fit sind, die in der Blüte ihrer Jahre sind, die nicht rauchen, sich gesund ernähren und so weiter, die einen Covid-Verlauf haben können und auch einen schweren. Das ist dem Virus relativ egal. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie intensiv, welche Dosis kriege ich ab, wie viel Virusmenge ist unterwegs. Und das ist tatsächlich nicht vorhersehbar. Da kann man nicht sagen, die trifft es nicht und die trifft.
Wenn wir über Corona-Skeptiker sprechen, was ist Ihre persönliche Erfahrung? Wen erreicht man nicht oder nicht mehr?
Es ist total irrational. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, auch jetzt in irgendwelchen Sendungen oder Talkshows, dass es häufig die Leute sind, die auch sonst in anderen Zusammenhängen ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen, die meinen, auch dazu was sagen zu können. Also ob das jetzt Kabarettistinnen sind oder Schauspieler oder Fußballer, Kimmich ist ja in aller Munde. Und da denke ich immer, ich würde mich doch auch nicht zu einem Statiker äußern, wie er seine Brücke baut. Also das sind solche absurden Beispiele zum Teil. Und dass ich sage, ich will nicht über die Brücke fahren, weil ich weiß nicht, wie die Langzeitschäden sind. Oder ich werde unfruchtbar, wenn es zu sehr wackelt auf dieser Brücke. Also da staune ich manchmal, mit welcher angemaßten Kompetenz sich da Menschen hinstellen. Ich meine, ich bin Arzt, ich habe in der Forschung gearbeitet, beschäftige mich seit 20 Jahren mit Studien und dieser Arbeit. Es gibt natürlich noch viel, viel bessere Experten und dann redet da jeder Kreti und Pleti da rein. Also das finde ich eine erstaunliche Kakophonie.
Haben Sie eine Erklärung gefunden für diese offenkundige Wissenschaftsfeindlichkeit in diesem Land?
Manchmal ist es vielleicht die verbrämte Angst und die Überforderung durch die Geschwindigkeit und da helfen dann auch Argumente nicht. Ich könnte ehrlich gesagt eher verstehen, wenn jemand sagt, ich habe Angst. Oder es gibt auch witzigerweise mehr Männer als Frauen, die einfach sich vor dieser kleinen Spritze fürchten, also vor der Spritze, unabhängig davon, was drin ist. Das könnte ich eher verstehen, als wenn jemand da rumschwurbelt, wo sind die Langzeitstudien oder unfruchtbar oder diese oder Totimpfstoff. Das ist der viel schlechtere Impfstoff im Vergleich, das weiß man aus anderen Untersuchungen. Also das sind nicht wirklich Argumente. Und wenn dann noch jemand sagt, und das macht mich dann fast wütend. Mir fehlen noch Informationen. Also ich meine, ich schreibe seit anderthalb Jahren über fast nichts anderes und ich bin nicht der Einzige. Man muss Radio hören, Fernseh gucken, Zeitung lesen. Dieses Thema dominiert alles und da sind alle Informationen zu finden und zwar unabhängig und geprüft und belegt und mit Links und Fachhinweisen. Also worauf warten wir noch?
Joshua Kimmich hat lange gewartet, ist zweimal in Quarantäne gegangen und hat jetzt die Diagnose bekommen, Corona-positiv.
Naja, ich wünsche ihm natürlich, dass er einen milden Verlauf hat oder gar nichts spürt. Das kann natürlich auch sein, aber ich verstehe es nicht. Er war wirklich für mich auch ein Vorbild, ein Musterprofi, ein Vorzeigefußballer und dann auch dieses, also da müsste er auch um seine Verantwortung gewusst haben, wenn er sich vor die Kamera stellt und sagt, ihm fehlen Langzeitstudien. Also
Sie kennen sich mit Fußball sehr gut aus und sind, glaube ich, auch ein großer Fan des deutschen und möglicherweise auch des internationalen Fußballs. Wenn Sie es entscheiden dürften, wie würden Sie das für Profifußballer regeln? 2G?
2G unbedingt. Ich finde es auch eine Ungerechtigkeit, wenn sozusagen in Stadien 2G gefordert wird und die Fußballer auf dem Rasen sich nicht daran halten müssen. Also das ist, ich finde, sie haben die Vorbildfunktion, sie haben die Privilegien gehabt unter Auflagen und mit Hygienekonzept von der DFL und so weiter. Aber dafür müssten sie auch diesen Schritt gehen. Und ich finde es auch richtig, wenn das, was jetzt gemunkelt oder zum Teil bestätigt ist, dass die Fußballer keine Lohnfortzahlung kriegen, wenn sie nicht geimpft sind oder ausfallen, weil sie in Quarantäne müssen. Als Nicht-Geimpfte.
Eins noch zu Corona, weil Sie vorhin die übergewichtigen Menschen angesprochen haben. Gibt es verlässliche Zahlen darüber, ob und wenn ja, in welchem Umfang übergewichtige Menschen häufiger von Corona betroffen sind?
Die genauen Zahlen weiß man nicht. Es gibt natürlich die Berichte von den Intensivstationen, dass da überdurchschnittlich natürlich die Menschen etwas älter sind, wobei inzwischen das Durchschnittsalter nicht mehr um die 80, 85 ist, sondern eher bei 60, 65 liegt oder jünger ist, weil eben auch die ungeimpften Jüngeren zum Teil auf Intensiv müssen. Es sind überdurchschnittlich viele Menschen mit Vorerkrankung oder mit starkem Übergewicht. Das weiß man auch schon seit den ersten Wochen der Pandemie, dass die stärker gefährdet sind für einen schweren Verlauf. Aber es sind nicht die einzigen. Es kann auch den jungen, fitten, nicht rauchenden, schlanken Sportler treffen.
Ist das Medizin oder kann das weg? Das ist der Titel des neuen Buchs unseres heutigen SWR1-Leute-Gastes Werner Bartens. Ich weiß gar nicht, ihr wie viel des Buches ist. Zählen Sie noch?
Weiß nicht, ob 21 oder 22, aber es sind auch 25 Jahre, in denen ich jetzt Bücher schreibe.
Bedeutet, Sie sind A, ein fleißiger Mensch und B, Sie haben doch ein bestimmtes Mitteilungsbedürfnis?
Das haben wir Journalisten ja gerne, aber mir geht es tatsächlich um so altmodische Dinge wie Aufklärung und Information, weil ich das Gefühl habe, im großen allgegenwärtigen Strom geht vieles verloren. Und gerade in der Medizin, also da denkt man natürlich in Corona-Zeiten, wie kann er da schreiben, ob das Medizin ist oder weg kann. Aber das haben eben schon Sachverständigenrat im Gesundheitswesen oder auch auf dem Weltwirtschaftsforum vor Jahren wurde schon festgestellt, eine der größten Bedrohungen in unseren reichen Gesellschaften in der Medizin ist überflüssige, unnötige, fragwürdige Behandlung.
Sie selbst sind ja Schulmediziner und kritisieren in welchem Umfang die Schulmedizin?
Ganz kurz, Schulmedizin ist ein Kampfbegriff der Homöopathen. Deswegen sage ich immer, es gibt gute Medizin und es gibt schlechte Medizin. Ich würde eher von konventioneller akademischer Medizin sprechen. Ich kritisiere die Dinge, die falsch, die unnötig, die fragwürdig sind. Und da gibt es leider in der universitären, in der akademischen Medizin eine ganze Menge. Das sind unnötige Kniespiegelungen, das sind Rückenoperationen, das sind ganz viele Untersuchungen, Hormonstatus feststellen. Das ist, also wir können da im Detail auf ganz, ganz vieles eingehen und mir ist auch wichtig, woran es liegt und welche Hintergründe das hat.
Wenn Sie diese erste Gattung ansprechen, die Knieoperationen, das kann man, glaube ich, erweitern mit Hüfte und Bandscheiben und Rücken. Ich gehe zum Arzt, zum Orthopäden im Regelfall, der möglicherweise auch Belegbetten hat und der sagt, man muss dringend operieren. Was würden Sie da sagen?
Naja, da ist dann der Punkt zweite Meinung anhören und der Punkt ist natürlich auch erstmal fragen, warum und was passiert, wenn ich es nicht mache. Und ich möchte ein Beispiel sagen, die Studie ist schon 20 Jahre alt, da geht es um Kniespiegelungen, da haben amerikanische Orthopäden geguckt, was passiert, wenn ich das Knie spiegele und haben das drei Gruppen mit mehr als 100 Patienten jeweils und bei der ersten haben sie gesagt, Loch ins Knie, Schlauch rein, Menisken und Knochenwülste glatt gehobelt, gespült, dann Schlauch wieder raus. Die zweite Gruppe hat man gesagt, Loch rein, nur gespült, heißt witzigerweise Gelenktoilette, Lavage. Jetzt kommt die dritte Gruppe, Ritzer in die Haut, kein Schlauch rein, Spülgeräusche vom Band, also eine Placebo-Operation, eine Scheinoperation. Wie war der Verlauf? Nach 2 Monaten oder nach 1 Monat haben sich alle 3 Gruppen gleich gut besser gefühlt. Placebo-Effekt, weil es wurde ja was gemacht. Der Patient hat ja das Gefühl gehabt, ich wurde invasiv behandelt. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr hatten alle 3 Gruppen, in allen 3 Gruppen die Menschen gleich viele Beschwerden, gleich viele Geheinschränkungen, gleich viele Knieschmerzen. Und das hat gezeigt, wie fragwürdig bis auf ganz wenige Ausnahmen diese Kniespiegelung ist. Es gibt Indikationen, aber die sind viel weniger, als es gemacht wurde.
Also dieser Placebo-Effekt ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, etwas Wunderbares. Wie gut ist der eigentlich erforscht?
Da gibt es sehr, sehr viel Forschung, die ist nur leider nicht bei so vielen Ärzten angekommen, aber es gibt zum Beispiel ein ungarischstämmiger Psychoanalytiker hat schon in den 50er Jahren, Michael Balint, von der Droge Arzt gesprochen. Also allein, dass ich da sitze mit einer gewissen Autorität und sage, ich gebe dir was, das hilft dir. Ich stimuliere die Erwartungshaltung und das ist nicht nur so diffus psychisch, sondern da passieren auch, werden Neurotransmitter, Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, die den Schmerz lindern, die andere positive Effekte haben. Wenn ich glaube, dass mir etwas hilft, dann hilft das auch. Und das ist mein Vorwurf an die konventionelle Medizin, dass sie diesen Effekt viel zu wenig ausnutzt und dass sie Scheinerfolge durch den Placebo-Effekt, Beispiel Rückenoperation, Beispiel Knieoperation, Beispiel Blutuntersuchung, Beispiel irgendwelche Herzmedikamente bei psychosomatisch bedingten Herzrhythmusstörungen, dass sie da nicht merkt, das ist nur der Effekt, der Placebo-Effekt, aber nicht spezifisch geht das auf die Therapie zurück, die ich dem gebe.
Wird zu viel geröntgt, wird zu viel Chemotherapie verabreicht und ist es so, dass man möglicherweise in zu häufigem Umfang Vorsorgeuntersuchungen macht? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, ja und ja. Und das Erstaunliche ist, das kann man seit Jahren, Jahrzehnten feststellen. Also da denke ich manchmal, es gibt Grenzen der Aufklärung, weil das Röntgenbilder vom Rücken wenig bringen oder zurückhaltender damit umgegangen werden soll, ist eigentlich wirklich seit Jahren bekannt, seit 15, seit 20 Jahren. Es gibt den schönen Spruch, Rückenschmerzen sind wie Erkältung mit Arzt 14 Tage ohne 2 Wochen, weil 90-95% aller Rückenschmerzen gehen von allein in 10 Tagen, 14 Tagen wieder weg. Ein Röntgenbild ändert daran gar nichts, außer dass man eine Strahlenbelastung hat. Es wird auch von unabhängigen Fachgesellschaften schon lange nicht mehr empfohlen, sondern da kann man 6 Wochen mit warten. Trotzdem, die Leute gehen zum Arzt, der Arzt denkt, der Patient will, dass was passiert, also wird ein Röntgenbild gemacht. Eine wahnsinnige Geld-, Zeit-, Ressourcenverschwendung und Strahlenbelastung für den Körper.
Aber was ist, wenn die Rückenschmerzen nach 2 Wochen nicht weggehen?
Dann kann man es dann nach einiger Zeit immer noch machen, aber man weiß eben, dass es bei 90-95% der Menschen so ist. Und ich schreibe ja auch in meinem Buch, was die Kennzeichen sind dafür, dass Rückenschmerzen schlimmer sein können und dass eine ernstere Ursache dahinter steht, wenn sozusagen Lähmungen hinzukommen, wenn Blasen- und Mastdarmprobleme dabei sind, wenn die Beschwerden zunehmen und nicht weniger werden. Also da gibt es Kriterien, woran man das erkennen kann. Aber in den meisten Fällen geht es eben von allein wieder weg und es hat übrigens auch eine ganz starke psychische Komponente, wo es sehr unterhaltsame Untersuchungen zu gibt, die das zeigen.
Werden in Deutschland zu viele Chemotherapien verabreicht?
Ja, ich habe vor kurzem erst einen Vortrag darüber gehalten, dass das ja nicht unbedingt jetzt nur finanziell ist oder also aus Profitgier, sondern natürlich immer auch diese ärztlichen Denkmuster. Ich will unbedingt noch was tun. Empfinde als Arzt den Tod eines Menschen oder wenn ich nichts mehr heilen tun kann, als persönliche Niederlage. Ich habe als Arzt dann ja nicht das geschafft, was ich wollte, nämlich jemanden zu heilen. Und deswegen werden je nach Untersuchung 18-27% aller Krebspatienten 4 Wochen vor ihrem Tod noch mit einer Chemotherapie behandelt. Da sagen erfahrene Krebsmediziner, das ist quasi ein Kunstfehler, weil man in dieser Zeit, man weiß natürlich nie genau, wann jemand stirbt, der schwer krank ist, aber man hat schon eindeutige Indizien in dieser Phase, dass da heilen, kurativ nichts mehr gemacht werden kann. Und dann trotzdem immer noch diesen ärztlichen Aktivismus, wir wollen doch aber was tun. Also das ist sozusagen auch eine komplizenhafte Verdrängung des Todes, die da oft stattfindet. Komplizenhaft zwischen Ärzten und Patienten, beziehungsweise eher noch den Angehörigen oft
auch. Wie ist es mit der Krebsvorsorge? Findet das auch zu häufig statt in Deutschland?
Vorsorge ist schon das falsche Wort, weil oft ist es Früherkennung. Also Vorsorge heißt ja, ich könnte irgendwie etwas verhindern. Oftmals erkenne ich nur Tumore früher, wo sich aber nichts an der Prognose ändert. Beispiel PSA-Screening, also Prostatakrebs, dieses Antigen zu messen im Blut, das führt dazu, dass häufig unnötige Diagnosen, Untersuchungen gemacht werden, die dazu führen, dass Männer operiert oder bestrahlt werden, die in ihrem Leben nie etwas von diesem Krebs gemerkt hätten. Daher kommt der Begriff Überdiagnose und Übertherapie. Also ich werde gegen etwas behandelt, was mir nie Beschwerden gemacht hätte und die Männer sterben dann, weil das ein Krebs des alten Mannes ist und auch 80%, 90% sehr langsam nur wachsen und kaum bösartig sind, niedrig maligne heißt das. Diese Männer sterben dann mit, aber nicht an dem Tumor. Und ähnlich bescheiden ist die Bilanz von Brustkrebs, vom Mammographie-Screening. Da ist es auch so. Ich kann die Zahlen gerne ausbreiten. Das ist ein sehr marginaler Nutzen, wenn überhaupt, der aber auf Kosten von vielen unnötigen Behandlungen und Eingriffen geht.
Was ist mit der Darmkrebsvorsorge, die ja von vielen propagiert wird?
Die hat einen etwas besseren Nutzen ab 55. Dann sollte man aber auch dran denken, das ist die offizielle Empfehlung, wenn da nichts gefunden worden ist, dann habe ich 10 Jahre Ruhe bis zur nächsten und oft wird es aber nach 2, 3, 4 Jahren schon wieder gemacht. Gegen die Empfehlung, gegen die Leitlinien.
Alternative Heilmethoden, Homöopathie, TCM, Heilfasten, Medizinformen, bei der Krankenkassen beispielsweise auch die Kosten zumindest zum Teil übernehmen. Womit wollen wir anfangen mit der Homöopathie? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich mache mir wahrscheinlich jetzt nicht viele Freunde und auf meinem Buchcover sieht man ja auch, das ist sozusagen mit EKG und mit Pille, da denkt man an konventionelle Medizin, aber ich muss leider sagen, dass alternative Verfahren wie die Homöopathie noch viel, viel weniger belegt sind. Da gibt es keine seriösen Nutzenbeweise, auch wenn das jetzt wahrscheinlich viele Hörer verschrecken oder irritieren wird. Also nur, weil es bei der einen Sache Kritik gibt, nämlich bei der konventionellen Medizin, heißt das noch lange nicht, dass die andere besser ist. Das ist eher vom Regen in die Traufe. Und bei der Homöopathie ist es so, es gibt Studien, aber die, die einen vermeintlichen Nutzen zeigen, die sind schlecht, die sind das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Und je besser und unabhängiger die Studien sind, desto mehr sieht man, es ist der Placebo-Effekt. Und der Placebo-Effekt, der ist wichtig, der ist hilfreich. Also ich Arzt oder ich Therapeut gebe dir, Patient, etwas. Dadurch fühlst du dich besser. Das ist die Droge, Arzt. Dir wird geholfen, du hast das Gefühl. Aber das ist unspezifisch. Das hat nichts damit zu tun, ob ich dir eine Packung Traubenzucker, ein paar homöopathische Kügelchen oder irgendetwas anderes gebe. Das gibt es auch in der konventionellen Medizin. Das ist immer ein wichtiger Aspekt der Behandlung. Aber in der Homöopathie sieht man eben, dass von den Mitteln selbst kein eigener spezifischer Nutzen ausgeht.
Dann gibt es ja die traditionelle chinesische Medizin, bei der man vielleicht konstatieren muss, da ist der Arzt nicht derjenige, der die Krankheit heilt, sondern derjenige, der die Gesundheit erhält. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Es gibt diesen schönen Spruch, dass in China nur die Ärzte bezahlt werden sollten, solange die Patienten gesund bleiben. Das war mal ein Versuch. Das ist natürlich eine schöne Umkehr, dass man sagt, Gesunderhaltung ist wichtiger als sozusagen Krankenbehandlung. Ich soll vorher was tun. Dann muss man aber auch sagen, dass diese traditionelle chinesische Medizin, gerade das Traditionelle, dass das oft eine Lachnummer im heutigen China ist, weil das unserem Idealisierungsbild von der chinesischen Natur- und Pflanzenheilkunde entspricht. Der aber zum Teil überhaupt nicht auf chinesische Wurzeln zurückgeht, sondern von einem französischen Adligen, der damals in China unterwegs war, quasi im 19. Jahrhundert so mit erfunden und umgedichtet wurde. Also das ist zum Teil ziemlich spooky, wenn man da mal genau historisch guckt. Und dass manche Kräuter lindernd sein können, das ist völlig richtig. Das weiß auch jede Mutter, Tante, Oma vom Kamillentee, vom Pfefferminztee, von Salbei und solchen Dingen. Aber das, was in der chinesischen Therapie im Großen und Ganzen als Heilerfolge behauptet wird, lässt sich ähnlich wie bei der Homöopathie nicht seriös auf hohem Niveau gut belegen.
Gibt es eine alternative medizinische Heilform, von der Sie sagen würden, die ist nachweislich gut, sinnvoll und richtig?
Heiße Milch mit Honig, Kamillentee, Pfefferminztee, nicht zum Arzt gehen, die alten Hausmittelchen. Von den sogenannten alternativen Heilverfahren, nein, ausdrücklich nicht. Auch wenn dieser Zuwendungsaspekt, die Zeit, die in Klammern aber auch sehr gut honoriert wird bei den Homöopathen und Heilpraktikern und wer das alles macht, die hat einen Effekt, aber das hat nichts mit der angebotenen Methode zu tun. Es ist eine bittere Wahrheit für viele. Es ist ein deutsches Phänomen, dieser romantische Glaube an solche Hilfsmittel. Erwiesener Nutzen über den Placebo-Effekt hinaus, null.
Leute, mit unserem heutigen Gast, mit dem Arzt und Mediziner und Wissenschaftsjournalisten Werner Bartens, den ein Hörer jetzt auch als Hassprediger bezeichnet hat, in Zusammenhang mit Corona erste Stunde, dann die Kritik an den alternativen Heilmethoden in der zweiten Stunde. Aber ich vermute, das ist etwas, was zu Ihrem Standardrepertoire inzwischen gehört.
Leider ja, wobei ich sagen muss, mir geht es um Aufklärung. Ich kriege keine Gelder von irgendjemand, außer von meinem Arbeitgeber der Süddeutschen Zeitung. Ich bin kein Lobbyist für irgendwas, also ich gucke mir Informationen unabhängig an. Und dann sage ich und entscheide nach wissenschaftlichen Kriterien, und dafür gibt es ja Kriterien in der Medizin, taugt das was, diese Beweise, diese Beleg oder taugt das nicht? Und jetzt Beispiel Homöopathie. Ich weiß, dass viele daran glauben und dass dieser Glauben allein schon eine Heilwirkung hat. Und da kann man natürlich auch sagen, ist es jetzt sinnvoll, mach mir meine heile Welt kaputt, das zu tun. Aber wenn man zum Beispiel auf dem Spielplatz schon merkt, wie dann manche Mutter dann sofort, wenn der Kleine, die Kleine gestürzt ist, da mit irgendwelchen Rescue-Tropfen und Kügelchen kommt, was ist das für eine frühe Prägung auf, du hast ein bisschen ein kleines Zipperlein, ein kleines Aua und dann kommt sofort die Pille oder die Tropfen. Das ist ja eine sozusagen eine Prägung auf die Pharmaindustrie, okay. Nur dass es diesmal von der Homöopathie kommt. Also was ist das auch für eine seltsame Einstellung?
Wir haben mit Corona angefangen. Mhm. Wir sollten mit Corona aufhören. Wird es eine Impfpflicht geben in Deutschland?
Ich wäre dafür. Ich finde es auch falsch, dass sich die Politiker am Anfang so festgelegt haben, sodass sie jetzt nur sehr schwer da wieder rauskommen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Wir haben eine Führerscheinpflicht in Deutschland. Wir haben eine Wahlpflicht in Belgien und ich glaube in den Niederlanden. Wir haben eine Gurtpflicht im Auto. Wir haben die Winterreifenempfehlung im Winter. Also Pflicht heißt ja nicht immer, ich werde von der Polizei dahin geschleppt. Dass es diese Verpflichtung nicht längst in Pflege, Altersheimen und Krankenhäusern gibt, finde ich skandalös. Dass die Leute, die da geschützt betreut werden müssen, dass die dadurch gefährdet werden durch ungeimpftes Personal. Und das ist die letzte Eskalationsstufe, das möchte ich sehr betonen. Aber ich glaube, wir sehen jetzt, ich schreibe seit anderthalb Jahren nichts anderes. Das ist jetzt, wenn dann immer noch die Leute nicht überzeugt werden, dann müssen jetzt härtere Regeln und Maßnahmen kommen. Als letzte Stufe, und das ist jetzt an der Zeit.
Werden wir um einen neuen harten Lockdown für Ungeimpfte und möglicherweise auch Geimpfte rumkommen?
Ich fände es ein fatales Signal, die Geimpften damit zu bestrafen, weil deren Risiken ja nun deutlich, deutlich geringer sind, wie schon mehrfach ausgeführt heute, weil die sich ja bemüht haben, weil die sich solidarisch gezeigt haben. Ich glaube auch nicht, dass es einen kompletten Lockdown geben wird. Ich bin für eine sehr strenge 2G-Regelung eigentlich überall. Das wird, glaube ich, dazu führen, und dass man auch diese mittelalterlich anmutenden Maßnahmen wie Kontaktbeschränkung und Maske, dass man daran denkt, dass man jetzt auch nicht unbedingt als Geimpfter in Club muss, solange sie denn noch geöffnet sind, oder in ganz enge Massenansammlung, so es sie dennoch gibt. Also da geht es auch um Mithilfe von allen und gesunden Menschenverstand.
Wie groß ist Ihre Hoffnung auf Anti-Corona-Medikamente?
Sind Hunderte in der Forschung, noch sind die Erfolge relativ dezent. Da muss man vielleicht auch sagen, gucken wir auf die AIDS-Forschung. Da gibt es seit den 90ern kaum neue Medikamente. Trotzdem hat sich extrem viel für das Überleben verbessert durch eine schlauere, bessere Kombination der vorhandenen Mittel. Das sieht man jetzt auch schon zum Teil auf Intensiv, aber das Durchbruchmedikament, der Gamechanger, ist noch nicht in Sicht.
Brauchen wir neue Impfstoffe oder kommen wir mit den inzwischen etablierten gut hin?
Also ehrlich gesagt, im Vergleich zu anderen Impfen haben wir eine hervorragende Wirksamkeit der bisher bestehenden Impfstoffe. Dieser Ruf nach Totimpfstoffen ist aus meiner Sicht medizinisch unsinnig. Die sind schlechter und weniger gut wirksam, weiß man aus anderen früheren Impfungen. Die gibt es ja schon in anderen Bereichen. Also ich finde, wir haben sehr gute. Nichts dagegen, wenn das Spektrum erweitert wird. Aber wir haben natürlich jetzt auch sehr, sehr viele Erfahrungen, milliardenfach mit den vorhandenen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,